Wenn man sich die Korach-Geschichte genau anschaut, dann sehen wir, dass es eigentlich zwei Parteien sind, zwei Fraktionen innerhalb des Camps, das Korach bildet. Wenn man das einmal bemerkt hat, dann wird das Ganze wesentlich klarer. Es ist aber oft so, dass bei einem ersten Lesen achtet man auf sowas nicht so genau und ist es irgendwie ein bisschen wirr mit verschiedenen Handlungssträngen. Aber ein großer Clou ist in der ganzen Sache, dass das eigentlich zwei unzufriedene Parteien sind, die sich da sammeln. Und schauen wir uns das ein kleines bisschen an. Wir werden uns der einen der beiden Parteien in diesem Schiur mehr widmen. Aber es ist gut zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Das ist auch etwas, das kennt man im Leben immer wieder, in der Politik immer wieder, dass wenn es Konflikte gibt, es kann ja sein, dass Leute sich verbünden, die eigentlich verschiedene Interessen haben, aber gemeinsam gegen einen bestimmten sind. Das ist gerade bei Revolutionen ziemlich oft, dass man sich einig ist, wen man nicht will, dass man sich einig ist, wen man loswerden will. Aber darüber, was man genau will, ist man sich vielleicht innerhalb dieser Aufständischen gar nicht einig. Und genau so etwas liegt hier vor. Parashat Korach beginnt im Kapitel 16. Das ist Kapitel 16,1, Thessalien, Kapitel 16,1, für die, die einen Text vor sich haben. Und da ist gleich ein sehr berühmter Satz, zu dem es unendlich viele Kommentare gibt. Vayikach Korach, ben Yitzhar, ben Kichat, ben Levi, vetatan, ve Averam, bnei Eliav, ve On, ben Pelet, bnei Reuven. Es nahm Korach, und Korach ist jetzt ein Sohn von Yisra, ein Sohn von Kehat aus dem Stamm Levi, und dann ist Datan und Aviram, die Söhne von Eliav und ein gewisser On ben Pelet, Söhne von Reuven. Und wenn wir genau schauen, haben wir hier schon die zwei Parteien. Hier haben wir schon die zwei Parteien. Korach ist aus einem Stamm von Levi, also aus einer Familie aus dem Stamm Levi, und zwar nicht aus irgendeiner übrigens. Er ist aus dem Stamm Kehat. Und wir erinnern uns, wie wir gelernt haben über die Aufgaben der Leviten im Tempel, haben wir gesehen, der Stamm Kehat, das sind nicht irgendwelche, das sind die gewesen, die den Aaron HaKodesh getragen haben. Also der Stamm Kehat ist eigentlich sogar innerhalb der Leviten ein bisschen ein vornehmerer Stamm mit einer besonders großen Aufgabe. Also gerade jemand aus diesem Stamm kommt und beklagt sich gegen Moschee und Aharon. Dann sehen wir aber die anderen, da gibt es einen Datan und einen Aviram und einen gewissen On ben Pelet und die sind aus dem Stamm Ruben. Und das kann uns schon einen Hinweis liefern, dass diese zwei verschiedenen Gruppen innerhalb der Revolutionäre zwei verschiedene Interessen haben. Darum habe ich auch am Anfang gesagt, es ist nicht so eindeutig auf den ersten Blick, ob Korach sich mehr gegen Aharon oder gegen Moschee wendet, weil die Gewichtung kann innerhalb dieses Camps der Aufständischen durchaus verschieden sein. Korach als Levi, als ein vornehmer Levi, hat vielleicht mehr Aharon im Visier, der innerhalb der Leviim der Kohen Gadol geworden ist. Was bildet sich der Aharon ein, besser zu sein als die anderen Leviim, besser zu sein als Korach? Während die anderen genannten, Datan, Aviram und ein gewisser On ben Pelet, die sind aus dem Hause Ruben. Welchen Grund kann Ruben haben, können Nachkommen aus dem Haus Ruben, Mitglieder des Stammes Ruben haben, unzufrieden zu sein? Wenn wir so zurückdenken an die Familiengeschichten in Bereschit, wer war denn Ruben? Ruben war ja ursprünglich mal der Erstgeborene. Und wir haben, wie wir Chumash Bereshit gelernt haben, wie wir analysiert haben, die Entwicklungen innerhalb der Familie zu den 12 Stämmen, haben wir ja gesehen, dass so schrittweise eine Entwicklung eingetreten ist, dass Jehuda der führendere Stamm wurde und dass sich das erst herauskristallisiert hat. Und irgendwie hat das bisher gepasst, aber es kann natürlich ein Mitglied aus dem Stamm Ruben finden, der war eigentlich unser Stammvater, war mal der Erstgeborene. Wir sind doch die, die die Führung in die Hand nehmen müssten. Da geht es dann mehr um die politische Führung. Also die wenden sich vielleicht mehr gegen Moschee, summa summarum wenden sie sich gegen beide. Das ist diese Unschärfe, die wir sehen werden. Es gibt hier ein interessantes Detail. Also es gibt in diesem Satz gibt es so viele Details, dass man über den einen Satz eine ganze Stunde sprechen könnte. Aber es gibt ein interessantes Detail. Es kommt hier vor ein On ben Pelet. Wer weiß etwas über diesen Onben Pellet? Dieser Onben Pellet ist am Anfang dabei und verschwindet dann aus dieser Geschichte völlig. Wenn wir weiterlesen, werden wir immer die handelnden Personen sehen, die hier genannt worden sind, Dagan und Abiram und selbstverständlich den Korach. Aber der Onben Pellet ist futsch, der ist weg. Das heißt, dass er irgendwie nicht mehr mitmacht, möglicherweise. Und da gibt es einen interessanten Midrasch, der interpretiert, dass dieser Herr On deshalb nicht mehr dabei ist, weil er wollte ursprünglich mitmachen bei der Revolution, aber er wurde abgehalten. Von wem wurde er abgehalten? Von seiner klugen Ehefrau. Dieser Midrasch wird sehr, sehr gerne gebracht im Zusammenhang mit dem Begriff Ezer Kenegdo in Parashat Bereshit, dem Schöpfungsbericht. Wir haben im Schöpfungsbericht gelernt, dass wie der erste Mensch erschaffen wurde, die Frau erschaffen wurde gegenüber dem Mann als Ezer Kenegdo, eine Hilfe ihm gegenüber oder auch eine Hilfe ihm entgegen. Neged heißt gegen, kann auch gegenüber heißen. Nach dem einfachen Wortsinn kann das dort so verstanden werden, die Frau ist eine Hilfe gegenüber dem Mann stehend. Aber ein Midrasch wirft dann die Frage auf, was heißt gegen. Man kann das auch so lesen, sie ist eine Hilfe gegen ihn. Da gibt es einen berühmten Rashi zu dieser Stelle, wo Rashi einen Drasch bringt, dass wenn er würdig sei, dann ist sie meine Hilfe. Wenn er nicht würdig sei, dann ist sie gegen ihn. Ja, ist nett, charmant, aber was heißt das? Gemeint ist, in einer Partnerschaft kann eine Partnerin oder ein Partner, selbstverständlich kann das in beide Richtungen gehen, auch korrigieren, wenn jemand im Begriff ist, einen Blödsinn zu machen. Wenn man nicht alleine ist, sondern wenn man in einer Ehe gemeinsam durch das Leben geht, dann hat man auch jemanden bei sich, die sagen kann, Moment mal, was hast du da vor? Das machen wir jetzt besser so nicht, da bin ich nicht einverstanden. Und dieser Interpretation, dass Onben Pellet verschwunden ist aus der Geschichte, weil seine Frau ihn daran gehindert hat, wird immer als ein Beispiel dafür gebracht. Also das ist die berühmte Stelle, wo dieser Herr vorkommt, der dann nicht mehr mitmachen wird, weil seine Frau gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Aber die anderen werden uns weiterhin begegnen. Und wenn wir das jetzt weiterlesen, dann haben wir eine Versammlung von 250 Männern, die sagen, wieso erhebt ihr euch über diese Gemeinde? Mosche versucht jetzt mit Korach zu besprechen, was man machen kann. Korach kommt mit dem Argument, es sind ja alle heilig. Es geht darum, dass alle einen heiligen Dienst im Tempel machen soll. Und Mosche versucht das mit Korach zu verhandeln. Und es kommt dieser Test mit den Pfannen für das Räucherwerk. Es gab im Tempel unter den Geräten so eine Pfanne, die der Kohen Gadol hatte, wo er das Räucherwerk gebracht hat. Und jetzt sagen alle diese 250 Mannen, die sich da versammelt haben, rund um Korach, wir können das auch. Wir können auch Räucherwerk bringen auf den Altar. Und die sollen sich jetzt also alle so eine Pfanne beschaffen. Und dann wird man schauen, was passiert. Das ist ein extrem waghalsiges Unterfangen, weil wir wissen aus der Geschichte von Nadav und Avihu, die ein fremdes Feuer gebracht haben, dass das extrem gefährlich sein kann und dass das ganz, ganz bösartig ausgehen kann. Also diese 250 Männer müssen sich da schon sehr hineingesteigert haben, dass jeder von denen dachten, ich schaffe das, wenn es eigentlich dieses Beispiel gab, dass das schon einmal tödlich ausgegangen ist. Noch dazu ist, wenn man sich das genau durchdenkt, was hier passiert, ist ja eigentlich so, dass alle einig sind, mutmaßlich, dass es nur einen Kohen Gadol geben wird. Also jeder von den 250 meint, er ist derjenige, der im Lotto gewinnt und der das schaffen wird. Während die anderen sind halt, die das nicht schaffen werden. Also da ist schon einiges sehr, sehr irrational in dem, was da geschieht. Aber das ist ein Strang der Handlung. Und wer hier nicht dabei ist, sind Dathan und Abiram aus dem Hause Ruben, weil wir gesagt haben, das sind zwei verschiedene Gruppen. Die haben ein eigenes Camp. Wenn ihr schaut in den Vers 12, immer noch Kapitel 16, Vers 12,
Nachdem also dieses Bedürfnis der 250 so geregelt wurde, dass Mosche mit Korach bespricht, ihr kommt morgen mit euren Räucherpfannen und wir probieren das aus, kommt jetzt Szenenwechsel, Vers 12. Weil ich schlafe Mosche, die Kohle der Tanule Aviram. Mosche schickte zu der Tanule Aviram und die haben gesagt, wir kommen nicht. Das ist übrigens auch etwas, was man nicht nur im Tanach, sondern auch sonst in der Geschichte der Menschheit immer wieder findet. Wenn es einen Konflikt gibt, kann es die Frage geben, wer soll jetzt zu wem kommen, um zu sprechen? Mosche ist natürlich der Höherrangige. Und der Dan und Aviram sagen nicht, wir gehen nicht hin zu Mosche. Würden wir einmal in Ruhe miteinander reden, zusammensetzen, könnte man ja vielleicht das eine oder andere klären. Aber nein, wir reden gar nicht das miteinander. Und insbesondere, sie gehen nicht zu ihm. Wenn, dann könnte er vielleicht zu ihnen kommen, aber sie gehen nicht zu ihm. Das ist ein anderes Camp. Die haben nicht das Bedürfnis, das die 250 hatten, sondern die haben einen Konflikt mit Mosche. Darum schickt auch Mosche. Weil die wollen politische Anführer haben. Die haben auch eine andere Klage. Während Korach und die 250 gesagt haben, ja, aber alle sind heilig, wieso kann nur dieser Aaron das Räucherwerk bringen, wir sind genauso heilig, haben die eine andere Anklage. Die haben die Anklage, du hast uns nicht gebracht in ein Land von Milch und Honig, sondern sie sagen noch etwas Ärgeres, du hast uns herausgeführt aus einem Land von Milch und Honig. Das ist natürlich jetzt eine sehr starke Realitätsverzerrung, weil Italien, Ägypten war nicht ein Land von Milch und Honig für die Bene Israel, aber in einer Verlängerung oder in einer politischen Propaganda wird das jetzt so gebracht. Du hast uns rausgeführt von einem Land von Milch und Honig. Ist natürlich eine Anspielung auch darauf, was im Vers 14 kommt. Du hast uns nicht gebracht in ein Land von Milch und Honig. Was ist das? Das ist die Konsequenz dessen, was in der letzten Parasha war. Wir hatten den Parasha Schlach, 40 Jahre Wüstenwanderung aufgrund der Geschichte mit den Meraglim. Und das ist jetzt die Anklage. Du, Mosche, bist schuld daran, dass wir nicht in das Land von Milch und Honig kommen. Wir wissen natürlich, wenn wir zurückgehen in Parashat Schlach, Mosche ist der Letzte, der schuld daran ist. Aber diese Leute machen Mosche den Vorwurf. Du bist derjenige, der uns nicht in das Land von Milch und Honig bringt. Das ist ein anderer Vorwurf als die 250, die auch alle heilig sein wollen und auch alle Räucherwerk bringen wollen. Also hier sehen wir, wenn wir genau schauen, ganz gut, diese zwei verschiedenen Parteien, die sich verbündet haben gemeinsam. Und das macht natürlich die Situation für Moshe Rabbeinu und für Aaron komplizierter, weil es eine Art von Zwei-Fronten-Krieg ist. Er muss sich irgendwie arrangieren mit diesen 250, die Räucherwerk bringen wollen. Und er muss sich gleichzeitig arrangieren mit einem anderen Gegner, mit Dan und Aviram, die sagen, wir hätten das bessere Leadership, du bist ein schlechter Führer. Jedenfalls wissen wir, wie das Ganze dann ausgeht. Die Geschichte ist ja bekannt. Diese 250 kommen mit ihren Räucherpfannen und werden, wenn sie das Räucherwerk bringen wollen, von dem Feuer verzehrt. Und was passiert mit dem anderen Camp? Bei Dan und Aviram und möglicherweise wahrscheinlich Korach. Korach ist mit Dan und Aviram zu dem Zeitpunkt, wo die 250 das Räucherwerk bringen, ist Korach nicht dort, weil er versucht ja im Namen aller zu sprechen. Er ist der Revoluzer, der beide Camps anführt. Er kann aber rein physisch dann nur an einer Stelle sein. Und er ist mit Dan und Aviram und die werden von der Erdspalte geschluckt. Also auch die Konsequenz dessen, was passiert, sind zwei verschiedene Konsequenzen. Die einen werden von der Erdspalte geschluckt, das ist mehr das politische Lager. Und die, die gesagt haben, wir sind alle heilig, das sind die, die von dem Feuer verzehrt werden. Da passiert im Grunde genau das Gleiche, wie bei Nadav und Abihu passiert ist. Jetzt haben wir also einerseits große Katastrophe, weil es sind jetzt ziemlich viele Menschen tot. Das ist keine Kleinigkeit, was da passiert ist. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Bestätigung von Gott höchstpersönlich, dass dieser Aufstand falsch war und Mosche und Aaron offensichtlich richtig liegen. Mosche ist bestätigt dadurch, dass Korach weg ist. Korach mit Dadan und Aviram und alle, die sich an Korach gehalten haben, sind in der Erdspalte verschluckt. Damit ist Mosche bestätigt. Punkt. Korach kann jetzt auch nichts mehr tun. Klar. Während dieses große öffentliche Ereignis,
von 250 Mannen die Räucherwerk bringen wollten und die dabei alle umgekommen sind. Das ist ja auch etwas, das sind Familien von diesen 250 jetzt betroffen. Da war viel Publikum rundherum. Was passiert jetzt? Man kann sich sehr gut vorstellen, wenn man sich das so durchliest, dass die ja das sehr öffentlich gemacht haben und dass da viele Menschen da waren, die zugeschaut haben. Und daher ist auch nicht so überraschend, dass dann eine eigene Bestätigung auch für Aharon kommen muss. Das ist in Kapitel 17. In Kapitel 17 wird erst einmal geklärt, dass diese Pfannen von Räucherwerk, die haben jetzt einen schwierigen Status. Diese Pfannen für das Räucherwerk wurden für etwas Heiliges verwendet, aber falsch verwendet. Es war nicht richtig, was diese Leute gemacht haben, eindeutig, aber sie wurden in das Heiligtum gebracht und man hat darauf Räucherwerk für den goldenen Altar gegeben. Also diese Pfannen wurden gewidmet einer heiligen Sache, auch wenn das ein völlig falscher Vorgang war. Jetzt was machen? Und daher sollen die nicht einfach weggeworfen werden, sondern lernen wir in Kapitel 17, am Anfang von Kapitel 17, dass diese Pfannen zu Kupferplatten geschmiedet werden sollen, die dann den Altar bedecken. Das ist eine interessante kleine Geschichte hier in der Geschichte, dass wenn Menschen Verfehlungen machen, kann es durchaus sein, dass es innerhalb dessen, was sie tun, eine Art von irgendetwas gibt, das auch etwas Heiliges annimmt. Es ist nicht so einfach so, dass es unheilig und heilig getrennt sein muss immer im Leben, sondern diese 250 haben offensichtlich eine schwere Avera gemacht, indem sie sie angemaßt haben, Korban zu bringen, in dem Fall das Räucherwerk, das ihnen nicht zustand zu bringen. Das ist ein Brechen der Regeln der Tora auf höchster Ebene gewesen. Aber gleichzeitig wollten sie ja einen Tempeldienst machen. Und da ist diese widersprüchliche Situation, oder es ist beides gleichzeitig, eine dialektische Situation vielleicht eher, dass sie eine Sünde gemacht haben und trotzdem ein Detail in dieser Sünde, die sie gemacht haben, hat jetzt was Heiliges und das kann jetzt nicht einfach weggeworfen werden in den Müll, sondern das muss wieder für einen heiligen Zweck verwendet werden. Bevor der Test für Aharon kommt, kommt jetzt noch etwas, auf das ich ein bisschen hinweisen möchte. Man kann verstehen, diese 250 Todesopfer von dieser Räucherwerkaktion, die hatten Familien, die hatten Freunde, die hatten Nachbarn. Und jetzt gibt es im Volk ein Murren. Wir sehen das immer noch im Kapitel 17, in Vers 6 fängt der neue Absatz an. Die Gemeinde der Söhne Israels murrt über Moshe und Aharon und sagt, ihr habt den Tod des Volkes Gottes veranlasst. Das ist ein Vorwurf. Ihr hättet das ja nicht so machen müssen. Ihr hättet das irgendwie verhindern können, dass diese Menschen sterben. Jetzt anscheinend konnte Mosche es nicht verhindern, weil man kann sich ein bisschen fragen, warum kommt er mit diesem Vorschlag? Vielleicht hat er angenommen, dass die über Nacht nachdenken werden und es nicht tun werden, wenn er das mit Korach vereinbart. Es ist vielleicht ein bisschen eine Situation, die man vergleichen kann mit Aharon beim Chetaegel. Wenn die Stimmung so aufgeheizt ist, sind die Handlungsmöglichkeiten, die wirklich da sind, nicht so groß. Was soll er tun? Also hat er gesagt, na gut, da kommt's einmal und probiert's es, wenn ihr unbedingt wollt. Möglicherweise hatte Moshe Rabbeinu die Hoffnung, dass die jetzt nicht alle 250 kommen werden am nächsten Tag in der Früh. Immerhin ist eine Nacht dazwischen und wir kennen das alle aus kleinen Details im Alltag auch. Wenn man über etwas drüber schläft, dann ist es am nächsten Tag doch vielleicht anders. Also die Hoffnung wäre ja da gewesen, war aber nicht. Die sind von sich gekommen. Moshe hat nicht gesagt, sie sollen das machen. Sie haben das wollen. Aber jetzt entsteht ein Murren. Ihr seid schuld. Ihr seid schuld, dass diese Menschen gestorben sind. Also es entsteht eine Verdrehung der Verantwortung. Verantwortlich gemacht werden jetzt nicht die Menschen, die die Sünde gemacht haben, sondern verantwortlich gemacht werden die, auf die die Attacke eigentlich gerichtet war. Das Ganze war eine Revolution gegen Moshe und Aharon. Und jetzt ist zwar diese Revolution beendet und die Revolutionäre sind tot, aber jetzt wird Moshe und Aharon gesagt, ihr seid schuld, dass die tot sind. Also es ist ja eine Umkehr der Verantwortung für das, was geschehen ist, was hier passiert. Und daher ist der liebe Gott wieder mal nicht lieb, sondern böse und zeigt sich sogar seine Herrlichkeit über dem Ohel Moed, über dem Zelt. Und Gott macht hier ein interessantes Angebot in Vers 10 an Mosche und Aaron und sagt zu ihnen, erhebt euch von dieser Gemeinde. Das ist Vers 10 im Kapitel 17. Spricht Gott zu Mosche. Es betrifft aber Mosche und Aaron, weil er spricht in der Mehrzahl. Herum und mit Toch Idahasot. Hebt euch hinaus aus inmitten dieser Gemeinde. Und ich werde sie verzehren. Nämlich Gott wird diese Menschen, die da jetzt murren, verzehren. Karega, sofort. Was machen Mosche und Aaron? Weil je plu alpenehem. Von Mosche sind wir das übrigens mittlerweile schon gewohnt. Hier ist Aaron auch dabei. Mosche und Aaron sagen, nein. Lieber Gott, du musst das jetzt irgendwie hinkriegen. Du musst diese Leute jetzt irgendwie begnadigen. Das Fallen auf das Angesicht ist offensichtlich ein Gebet um Erbarmen. Mosche und Aaron hätten hier die Gelegenheit gehabt, sich abzusetzen. Und so wie wir hatten das schon, nach den Meraglim hat Gott zu Mosche gesagt, ich mache aus dir ein neues Volk. Nach dem goldenen Kalb, entschuldige. Mosche hat es schon einmal gemacht, dass er gesagt hat, nein, nicht mit mir, kommt nicht in Frage. Und hier ist das auch. Hier ist das auch, dass Mosche und Aaron nicht sagen, nein, lieber Gott, das kannst du nicht tun, du musst dich erbarmen. Es ist auch ein bisschen ein Test für Mosche und Aaron an dieser Stelle, wie die reagieren. Jedenfalls kommt dann die Lösung, dass Mosche dem Aaron sagt, pass auf, nimm deine Pfanne mit Räucherwerk, mit Ketoret, und geh ganz schnell zu dieser Gemeinde hin, wo da jetzt alle sterben an der Plage, die Gott geschickt hat. Und Aaron macht das. Er eilt hinein in die Mitte dieser Gemeinschaft, die da alle nacheinander dabei sind zu sterben. Und er gibt Räucherwerk mit seiner Pfanne und macht eine Kapara, die ist ausdrücklich das Wort Vayechaper, eine Kapara, irgendeine Art von spontanem Yom Kippur. Bedecken wir das kurz einmal, damit wir weiterreden können. Und er steht, in Vers 13 ist das, er steht zwischen den Sterbenden und den Lebenden und kann dieser Seuche einen Einhalt gebieten. Okay, dann haben wir eine sehr hohe Zahl von Opfern, die gestorben sind, bevor das gelungen ist. Aber die anderen sind gerettet. Also das, was Gott zu Mosche und Aaron gesagt hat, bringt ihr euch in Sicherheit, alle anderen schlage ich nieder. Das ist jetzt nicht. Der Großteil hat das immer noch überlebt. Ein Teil auch nicht, ein großer Teil auch nicht. Aber hier ist jetzt ein ganz spannendes Detail. Womit hat Aaron das gemacht? Aaron hat das gemacht mit seiner Pfanne, auf der er Räucherwerk bringt. Aaron hat eine Pfanne, auf der er Räucherwerk bringt, auf dem goldenen Altar. Hat er, klar. Moment mal, klingelt da nicht etwas? Wir hatten gerade die 250, die genau das gemacht haben, die genau das probiert haben, die genau das genommen haben, die sich jeder so eine Pfanne gemacht haben und Räucherwerk auf den Altar bringen wollten und das nicht überlebt haben. Also wir haben hier die Situation, dass dieses Räucherwerk, Ketoret, dass dieses Räucherwerk, das am goldenen Altar gebracht wurde im Mishkan, einmal eine völlig schreckliche, tötende Wirkung hat, wenn diese 250 zu nahe kommen. Und gleichzeitig das Heilmittel ist, mit dem Aaron der Plage Einhalt bringt. Was ist der Unterschied? Naja, der Unterschied ist relativ klar. Der Unterschied ist, die 250 hatten nicht die Befugnis, das zu machen. Aaron hingegen war derjenige, der hatte die Befugnis und auch den Auftrag, so etwas zu machen. Und darum wirkt es ganz anders. Die Ketoret an sich, Ketoret ist weiblich, man sagt oft auf Deutsch der Ketoret, weil man der Weihrauch oder das Räucherwerk im Kopf hat. Also Ketoret ist feminin. Die Ketoret an sich ist jetzt nicht so oder so besetzt. Ist die jetzt tödlich oder ist die jetzt heilend? Sondern es kommt darauf an, was man damit macht. Und die 250 haben damit einen Fehler gemacht und sind darin umgekommen. Während Aaron macht damit das, was er tun soll. Er hat ausdrücklich einen Auftrag, das so zu machen. Und wir können davon ausgehen, dass wenn Mosche ihm sagt, er soll das tun, dass Mosche das auch von Gott so gehört hat. Weil Mosche bekanntlich immer das Wort Gottes gesprochen hat. Also Aaron tut das auftragsgemäß und plötzlich hat dieser Ketoret die lebensrettende Wirkung und die heilende Wirkung. Das führt uns übrigens jetzt ein bisschen zu der Frage, was an diesem Räucherwerk besonders ist. Wir haben diese Frage ausführlich besprochen in Chumash Shmot, wie wir die Einrichtung von Beit HaMikdash besprochen haben. Nämlich haben wir gesehen, dass die ganze Einrichtung des Mishkan schon beschrieben war. Und dann wurde nachher der goldene Altar so wie in einem Anhang angehängt. Und damals haben wir die Frage aufgeworfen, ist jetzt der goldene Altar mit diesem Ketoret etwas Nebensächliches, weil das so nachher erwähnt wird, oder ist er vielleicht etwas ganz besonders Heiliges, weil er drinnen sehr weit im Inneren des Heiligtums stand, weil er nachher beim Vorhang stand, nachher dann auch beim Aron HaKodesh stand. Und wir haben gesehen, dass eigentlich vieles dafür spricht, dass dieses Räucherwerk auf dem goldenen Altar etwas sehr, sehr Besonderes ist, etwas sehr, sehr Heiliges ist, wo also die Nähe zu Gott besonders groß ist. Darum können die 250 da jetzt nicht mitmachen, weil das eben nicht zu den Dingen gehört, wo jederzeit munter hineinspazieren kann, wie wir gesehen haben in den vielen Wochen der letzten Parashot. Und Aaron aber kann das richtig anwenden und plötzlich hat es die heilende Wirkung. Und dann kommt diese Bestätigung für Aaron in Form eines Wunders, das arrangiert wird, in dem Holzstäbe gebracht werden, wo jeder Stamm 12 solche Stäbe schreibt. Das ist übrigens auf Ivrit ist das Wort Shevet Stab und das Wort Shevet ist auch Stamm, also ein Holzstab und ein Holzstamm. Das geht sich auch Ivrit als Wortspiel natürlich sehr, sehr gut aus. Ja, auf Deutsch geht sich das nicht so gut aus. Und der eine Stab wird blühen und das ist natürlich dann der Stab Aarons, der blüht. Das ist die Bestätigung, die den Menschen nachgeliefert wird, dass sie auch erkennen können anhand eines Zeichens, das Gott ihnen gegeben hat. Leute, lasst diese Frage. Aaron ist derjenige, der Kohen Gadol ist und sonst niemand und Punkt. Das haben wir hiermit bestätigt. Jetzt, wenn man sich überlegt, worum es hier eigentlich geht, dann war ein Vorwurf an Moschee und an Aaron, insbesondere von dieser Fraktion, die nicht den politischen Aufstand von Dadam und Aviram gemacht haben, sondern die ins Heiligtum wollten, die 250, mit Korach. Korach war beides. Ja. Übrigens gibt es eine ganz interessante Diskussion in den rabbinischen Texten, wie Korach gestorben ist. Weil im Text ist es nicht so eindeutig. Wir können diese zwei Fraktionen unterscheiden und Korach ist ja bei beiden. Und es gibt dann einen Drasch, dass Korach bei den 250 schon tot war, aber seine Leiche rollte dorthin, wo die Grube war, in die er hineingefallen ist, sodass er in der Grube verschluckt wurde. So versöhnt der Midrasch, dass man den Eindruck hat beim Lesen, dass Korach an beiden Stellen war. Und das ist der Punkt, um den es geht. Das ist natürlich ein symbolischer Midrasch. Ja? Wir wissen nicht, was rein technisch geschehen ist, sondern das ist ein symbolischer Midrasch Agada. Korach war in beiden Parteien drinnen. Die anderen kann man auseinanderhalten, was sie wollten. Korach war in beiden Parteien drinnen. Aber wenn wir jetzt von denen sprechen, die das den Vorwurf gemacht haben, die ganze Gemeinde ist heilig. Das ist das, was Korach am Anfang als Vorwurf gebracht hat mit den 250. Ihr, Moshe und Aaron, was erhebt ihr euch? Die ganze Gemeinde ist heilig. Dann erinnert das an etwas, das viel, viel harmloser war, aber vielleicht so den Boden bereitet hat. An was erinnert das? Die ganze Gemeinde ist heilig, ja?
Ja, am Sinai hat Hashem alle das ganze Volk geheiligt.
Das stimmt, das ist das Argument für diese Leute, ja. Aber wir hatten eine Geschichte, wo ein bisschen was Ähnliches, viel, viel harmloser, ein bisschen was Ähnliches schon da war, nämlich wie Miriam mit Aaron nicht so gut über Moshe gesprochen hat. Da hat sie doch auch gesagt, zu uns hat Gott doch auch gesprochen. Was erhebt sich der Moshe darüber, dass er so tut, als wäre er was Besseres, als wäre er ein besserer Prophet als die anderen. Da hatten wir das Thema innerhalb der Prophezeiung. Da war es nicht die ganze Gemeinde, aber es gibt Propheten und Prophetinnen. Miriam war eine Prophetin und Aaron auch. Und die haben darüber gesprochen,
was ist los, dass Mosche glaubt, er hat einen ganz einen speziellen Status. Zu uns hat Gott auch gesprochen. Gott hat nicht nur zu ihm gesprochen, gibt auch andere Propheten. Also dieses Argument an sich wurde dort auf einer viel, viel harmloseren Ebene und mit gar nicht so schlimmen Konsequenzen. Damals ist niemand dran gestorben. Im Gegenteil, es gab dann noch 70 weitere, die Nebo A bekommen haben. Ja, Miriam hat Zerat gehabt eine Woche, aber das war ja alles lösbar. Auf einer viel, viel harmloseren Ebene wurde einmal dieser Gedanke eingeführt. Wir können doch sagen, wir können das alle. Also das, was hier passiert ist, dass dieser Gedanke auch ein bisschen gesickert ist, dass das hängen geblieben ist bei Menschen, die gefunden haben, ja eigentlich stimmt, wir sind doch alle in der Lage. Ausgeweitet natürlich, wie Sie ganz richtig sagen, das Heiligsein, davon hat Miriam nicht gesprochen, sondern sie hat von Prophezeiung gesprochen und sie hat davon gesprochen, dass es mehrere Prophetinnen und Propheten gibt und sie hat nicht gleich vom ganzen Volk gesprochen und Korach kommt mit dem Argument, das ganze Volk ist heilig. Es gibt einen sehr interessanten allegorischen Midrasch darüber, was Korach eigentlich so mit Mosche besprochen hat. Korach habe gebracht, einen Umhang aus zur Gänze Techeletblau. Techelet ist die Farbe, jenes Himmelblau, aus dem ursprünglich ein Faden in den Tzitzit gewesen ist. Haben wir heute nicht oder ist umstritten, ob wir es heute haben können, haben wir heute eher nicht. Aber ursprünglich gab es in den Tzitzit den berühmten einen himmelblauen Faden. Und Korach sei gegangen zu Mosche und hat gesagt, ich habe hier ein Gewand, einen viereckigen Schal, so wie einen Talit, ja, ich habe einen Talit, der ist zur Gänze Techelet. Der ist zur Gänze Techelet, braucht das noch bei den Tzitzit auch so einen blauen Faden, das ist ja schon zur Gänze aus dem blauen Faden. Und Mosche hat gesagt, tut mir leid, die Hanacha ist, das braucht noch so einen blauen Faden dran. Ja? Und das symbolisiert das, was Korach hier wollte, dass er gesagt hat, es gibt nicht nur einen blauen Faden, sondern ich habe da gleich ein ganzes Gewand mit dem ganzen blauen Faden. Das ist sein Argument, aber in so einem Spurenelement, natürlich viel, 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 viel harmloser, war das bei Miriam und Aharon in der schlechten Rede gegen Mosche auch da. Und man kann sich vorstellen, dass wenn sowas mal draußen ist, wenn sowas mal auf dem Markt ist, dass man mit so einem Argument kommt, wieso erhebt sich der, steht ihm das denn zu, ja, dann sickert so ein Element auch weiter und kann sich verselbstständigen. Auch wenn dort, wo es ursprünglich aufgekommen ist, die Situation eigentlich längst ausdiskutiert und geklärt wurde. Also man kann hier einen Zusammenhang herstellen, wenn man will. Was wir hier sehen, ist, dass Korach offensichtlich für sich missbraucht hat. Eine Frage, die aber an sich eine sinnvolle Frage ist. Nämlich man kann ja sagen, Moment mal, alle sind heilig. Das stimmt ja. Und wie gesagt, am Berg Sinai, ja. Aber das heißt nicht, dass alle ständig die gleiche Aufgabe haben. Und wenn die Tora jetzt verschiedene Mitzvot gegeben hat, dann geht es nicht darum, dass ich etwas mache, weil ich mir wichtig vorkomme oder weil ich dann irgendwie finde, jetzt bin ich spirituell weiter. Manchmal bildet man sich das nur ein, so meine ich, ja. Wenn ich etwas machen kann, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen bei anderen Textstellen, dass es die Gefahr gibt, dass Menschen sich eine Heiligkeit selbst zurechtbasteln. Wir haben darüber schon viele Beispiele gesehen. Ja? Du willst heilig sein, das kann eine sehr, sehr positive Motivation sein. Ein Mensch will heilig sein, aber der Mensch denkt sich selbst aus, wie bin ich besonders heilig? Geht nicht ganz. Der liebe Gott weiß das besser. Der liebe Gott weiß das besser. Und das Heiligtum ist auch so eingerichtet, dass es nicht für jeden Tag, nicht für jede Person, nicht für jeden Tag, nicht unter allen Umständen, so ist, dass ich da einfach in das Innere, in das Heiligste hinein kann. Und das ist ja jetzt nicht einfach nur eine Sache, die jetzt irgendwie ein paar Quadratmeter Raum betrifft, sondern da geht es ja um das, was das darstellt, der mich kann. Es gibt eine Stufe von Heiligkeit, die ein Mensch nicht jeden Tag haben kann. Und die auch nicht jeder Mensch haben kann. Aharon hat wohl auch anders gelebt als diese 250, wodurch er dafür auch fähiger war, weil er in einem anderen Setting tätig war als Kohen Gadol, als jemand, der einem anderen Job nachgegangen ist untertags. Wir haben viele, viele Beispiele gesehen in den letzten Parashot darüber, dass Menschen nicht immer Tahor sein können und man kann nicht immer auf der Stufe des ganz Heiligen sein. Wir haben gesehen, es gibt gewisse Zeiten wie die Feiertage, es kann aber nicht das ganze Jahr Feiertag sein. Und wir haben gesehen, es gibt gewisse Orte wie den Mishkan, da kannst nicht jederzeit einfach so hineinspazieren, sondern da konnte der Kohen Gadol mit dem Kippur einmal hineinspazieren und nicht mal der jeden Tag in das Innerste. Also das ist das, was hier verhandelt wurde. Und es ist aber ganz gut erkennbar am Anfang der Parascha, dass Korach nicht positive Motive hatte. Also man kann sich ja fragen, hat dieser Korach nicht auch ein Stück weit eine wichtige Frage aufgeworfen und hätte man ihm nicht irgendwie mehr entgegenkommen können, mit ihm einmal schön zu reden, warum er sich irrt einfach. Ganz am Anfang, der erste Satz unserer Parascha, gehen wir nochmal zurück zum ersten Satz, Kapitel 16,1. Vayikach Korach. Dieser Satz ist grammatikalisch eine Katastrophe, oder sagen wir so, es ist ein elliptischer Satz, es ist ein Satz, der unvollständig ist. Keine Übersetzung habe ich je gesehen, die hier nicht etwas bastelt. Ich habe noch keine Übersetzung gesehen und ich habe seinerzeit mal meine Magisterarbeit über Bibelübersetzungen geschrieben, also ich habe ein paar angeschaut und ich habe keine Übersetzung gesehen, wo dieser Satz wirklich wörtlich übersetzt worden wäre, weil der Satz wörtlich heißt und Korach nahm und dann kommen die Namen. Es steht nicht, was Korach nahm. Ja, es steht nicht, was Korach nahm, sondern es steht Korach, der Sohn von und so weiter aus dem Stamm Levi, nahm und Dathan und Abiram und so weiter, Söhne von Ruben, Punkt, aus. Es steht nirgends, was Korach nahm. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es da natürlich unendlich viele Kommentare gibt, weil das sticht ins Auge. Eine Möglichkeit ist zu sagen, Korach nahm sich die anderen als Verbündete. Es ist aber auch eine Möglichkeit, hier zu sehen, das bringt Samson Raphael Hirsch, Korach nahm etwas. Wenn ich etwas nehme, dann habe ich es dann für mich. Natürlich könnte ich jetzt theoretisch sagen, ich kann auch etwas nehmen, um es dann weiterzugeben, aber zuerst habe ich es im Besitz. Nehmen heißt, ich habe das dann bei mir. Es steht nicht, Korach sagte, Korach verbündete sich, Korach protestierte, er vertrat die anderen oder so, ja? Das steht nicht, sondern er nahm etwas. Also Korach nahm für sich etwas heraus, weil es offensichtlich doch eher ein Wunsch war, seine eigene Karriere hier zu fördern und nicht die berechtigten Fragen, die es vielleicht gegeben hätte, zu vertreten. Das ist eine Möglichkeit, diesen Satz zu erklären. Ja, also am Ende von Parashat Korach ist dann zwar die Sache wieder so weit eingerenkt, dass alle verstanden haben, dass die Revolutionäre falsch gelegen sind, dass Mosche bestätigt ist eindeutig und Aaron bestätigt ist, spätestens noch mit dem blühenden Stab, dann ist sozusagen wieder mal alles gut. Aber im Vergleich zu den früheren Ereignissen, die wir hatten, wo alles gut war, nachdem es Krise gab, ist es natürlich jetzt noch einmal ein Stück dramatischer. Wir haben im Parashat Behalotecha am Schluss gehabt, die Irritation von Miriam und Aharon über Mosche sprechend. Und da ist es wirklich so gewesen, dass sich das am Schluss eingelenkt hat, ohne dass irgendjemand Schaden genommen hat und alles war gut. Bei der Geschichte mit den Meraglim war es schon so, dass der Schaden sehr, sehr groß war. Die Konsequenz war, dass Gott festgestellt hat, ihr seid nicht reif, in das Land zu kommen. Ihr braucht jetzt 40 Jahre Aufenthalt in der Wüste. Erst die nächste Generation wird in das Land kommen. Da kann ich nicht mehr sagen, okay, es hat sich wieder eingependelt. Ja, irgendwie schon, aber nicht so. Wir haben aber noch gesehen, am Ende der letzten Parascha, dass auch sehr viel motivierender Text gebracht wurde über, wenn ihr dann im Land leben werdet, dann gelten diese Mitzvot. Also da war schon auch so eine Schleife von, wir schaffen jetzt wieder Motivation. Naja, jetzt ist das alles noch einmal eine Stufe schwieriger. Wenn man genau liest, sieht man ja, dass da auch sehr viele Menschen umgekommen sind. Es kommen jetzt wieder Halachot, die sich so einschieben am Ende von Parashat Korach, wo es wohl auch ein bisschen darum geht, wie man es richtig macht, wie man es nicht machen soll, wie man es richtig macht, wenn man sich dem Heiligtum widmet. Also wir haben, das ist wie eine Spirale. Wir haben jedes Mal eine Krise, dann wird es geklärt. Wir haben eine Krise, dann wird es geklärt. Das ist auch jetzt. Man kann auch die Mitzvot, die am Ende von Parashat Korach genannt werden, wie was ein Cherem ist, ein Bann, wie man auslöst,
Da geht es dann um die erstgeborenen Tiere, es geht um Trumah. Das können Anweisungen sein, okay, jetzt ist das alles sehr, sehr mächtig schiefgegangen und gab es gerade Katastrophe. Jetzt schauen wir mal, wie machen wir es richtig? Was machen wir künftig besser? So kann man es verstehen. Auch die Verzehntung an die Leviim ist natürlich jetzt auch so eine, noch einmal eine Bestätigung. Es steht ihnen zu. Es ist nicht so, dass Aaron erfunden hat, dass er da Steuern einzieht, sondern es ist eine Abgabe, die die Leviim bekommen müssen. Die Leviim hatten ja kein Land, darum bekamen sie diese Abgaben. Das ist eh schlüssig. Aber hier wird es gebracht, auch wieder so eine Art von Bestätigung, tut es das nicht antasten, sondern bleibt es dabei, diese Sachen richtig einzuhalten. Man kann sehr wohl einen Zusammenhang feststellen zu dem, was in der nächsten Parascha kommt. In Parascha Chukat am Anfang haben wir dann die berühmte und unverständliche Regel über die Asche von der roten Kuh, deren Wasser reinigt von der Unreinheit von Tod. Und natürlich kann man da auch einen Zusammenhang dann herstellen, insofern als es jetzt sehr viele Tote gegeben hat. Und dann braucht man auch ein Reinigungsritual, wenn Menschen mit einem Begräbnis beschäftigt waren, wenn Menschen mit einem Leichnam beschäftigt waren, machen sie sich wieder rein. Also so kann man verstehen, dass in der nächsten Parascha ausgerechnet das thematisiert wird. Aber wir bleiben hier natürlich am Ende von Parashat Korach mit viel mehr Unbehagen zurück, als es bei den vorigen Krisen gewesen ist. Also ich würde sagen, da ist eine gewisse Steigerung innerhalb des Buches Bemidbar, dass es von den kleineren Krisen zu den größeren Krisen vorangeschritten ist. Man kann auch sagen, das Verhalten der Spione in Parashat Schlach war ein Aufstand gegen Gott. Nicht unbedingt gegen Moshe und Aaron als Person, sondern gegen Gott, indem die gesagt haben, wir schaffen das nicht, in das Land zu kommen. Und wer hat denn versprochen, das Volk in das Land zu bringen, wenn nicht der liebe Gott? Während hier ist es deutlich, geht es um die Person Moshe und Aaron. Hier wird nicht die Tora in Frage gestellt, also indirekt eigentlich schon, aber nicht direkt. Ja. Hier werden die Persönlichkeiten von Moshe und Aaron als Führungsfiguren in Frage gestellt. Also man kann da auch eine Symmetrie sehen, dass man sagt, es sind verschiedene Adressaten. Einmal ist es ein Misstrauen, wird Gott uns wirklich so viel helfen? Und hier ist es jetzt nicht etwas, wo jemand sagt, wir schaffen das nicht, weil Gott uns nicht ausreichend unterstützen wird. Das kommt hier überhaupt nicht vor. Das war bei den Meraglim. Sondern hier ist es persönlich auf Moshe und Aaron gerichtet. Also ein anderer Fokus, wie man einen Aufstand machen kann. Aber jetzt hat man die alle durchgespielt. Damit sind aber jetzt auch die ganz großen Krisen in Buch Bemidbar vorbei. Also erstens werden wir über 38 Jahre von den 40 Jahren Wüstenwanderung nichts erfahren. Und dann erfahren wir schon eher die Dinge, die zum Einzug ins Land hinführen. Also hier haben wir so den Höhepunkt an Problemen. Und ab den nächsten Kapiteln werden wir wieder mehr zu den Lösungen und zum Fortschreiten in die Zukunft gelangen.